Lorbeerskundgaben über den Aufbau des Weltalls und deren Bestätigung durch die moderne Astronomie. Bis in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts bestand bei den Astronomen der ganzen Welt die herrschende Meinung, dass es nur eine Galaxis, in Klammern Welteninsel, im Kosmos gibt, nämlich unsere Milchstraße. Die maßgebenden Autoritäten schlossen im 19. Jahrhundert die Möglichkeit ferner Galaxien aus. Astronomen, die nur die Vermutung aussprachen, es könnten möglicherweise doch noch andere Galaxien existieren, wurden als Ketzer angesehen und in den Fachzeitschriften von den Koryphäen der Astronomie heftig angegriffen. Als der Astronom H.D. Curtis erklärte, er könne eindeutige Beweise dafür vorlegen, dass die mit dem Teleskop festgestellten Nebelchen keine Nebel, sondern Galaxien seien, war die Mehrzahl der Wissenschaftler nicht bereit, seine These anzuerkennen. Aber die Zahl derer, die sich der Ansicht von Curtis anschlossen, nahm von Jahr zu Jahr zu, und so standen sich in den Jahren 1917 bis 1924 bald zwei Gruppen gegenüber, die sich heftig befehdeten. Im Jahr 1925 kam dann die entscheidende Wende. Die antigalaktischen Vertreter mussten erkennen, dass ihre Vorstellungen von der Wirklichkeit weit entfernt waren. Mit dem neuen 2,57 Meter Teleskop auf dem Mount Wilson, damals dem größten der Welt, war der unwiderlegbare Beweis erbracht worden, dass es außer unserer Milchstraße noch andere Galaxien gibt. Der Astronom Edwin Hubble berichtete im Januar 1925 auf einem Kongress der Astronomen, dass sich die Nebel im M31, NGC 6822 und M33 in dem neuen Teleskop eindeutig als Galaxien erwiesen hätten. Es ist nicht ohne Reiz, daran zu erinnern, dass manche Kapazitäten der Astronomie, die aus der Ablehnung der Hypothese der Existenz zahlreicher Galaxien einen dogmatischen Wirbel gemacht hatten, die Brauchbarkeit des in der Fertigung befindlichen Riesenteleskops bezweifelten und ihren Spott darüber ausgossen. Hubbles Ergebnis wurde bald von zahlreichen Astronomen bestätigt. Einige Galaxien waren klein, andere groß. Trotz der Erkenntnis, dass es sich nicht um Nebel, sondern um Galaxien handelt, spricht man auch heute noch fälschlicherweise von Spiralnebeln. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Zahl der entdeckten Galaxien mit 800 registriert. Im Jahr 1949 war die Zahl bereits auf 100 Millionen angewachsen. Nach Fertigstellung des 5-Meter-Teleskops auf dem Mount Palomar wurde die ungeheure Zahl der Galaxien erst recht erkennbar. Sie beträgt viele Milliarden. Für viele Gelehrte war eine Welt zusammengebrochen. Sie vermochten nicht zu begreifen, dass uns in der Kosmologie die Wissenschaft der Irrationalität des Weltganzen begegnet. Es ist aber auch zuweilen noch heute so, dass man die greifbare Wirklichkeit nicht gebrauchen kann, weil sie Lehrsätzen widerspricht. Wenn Anfang des 20. Jahrhunderts Astronomen von den Kundgaben Lorbers Kenntnis erhalten hätten, so wäre nach dem oben Gesagten nur Hohn und Spott zu erwarten gewesen. Denn das, was mittels der Riesenteleskope im Jahr 1925 und später festgestellt wurde, hat Lorber Mitte des vorletzten Jahrhunderts bereits ausführlich beschrieben. Was ist nun Lorber über die Verhältnisse im Kosmos in die Feder diktiert worden? Die Aussagen können hier nur auszugsweise wiedergegeben werden. In den Schriften von der Hölle bis zum Himmel, Band 2, und Großes Evangelium Johannes, Band 6, ist unter anderem Folgendes ausgeführt. Die Ordnung der Sonnensysteme müsst ihr euch so vorstellen. Die vielen Millionen Planetarsonnen, um die sich die Planeten wie eure Erde bewegen, machen mit ihrer gemeinsamen Mittelsonne ein Sonnengebiet aus. Dessen Mittelsonne ist stets so groß, dass sie den körperlichen Inhalt ihrer um sie bahnenden Sonnen samt deren Planeten manchmal um das Hundertfache oder sogar ums Tausendfache ja manchmal auch ums Millionenfache übertrifft, denn es gibt größere und kleinere Gebiete. Je größer aber ein Sonnengebiet, desto größer muss auch seine Mittelsonne sein. Viele solcher Sonnengebiete werden von Lorber als Sonnenall bezeichnet. Das Sonnenall hat wiederum als Mittelpunkt eine noch weit größere Allmittelsonne, in Klammern von der Hölle bis zum Himmel Band 2, 298-5. Die nächsthöhere Stufe ist das Sonnenallall. 7 Millionen Sonnenallalle drehen sich wieder um eine riesenhafte Haupt- und Urmittelsonne, in Klammern von der Hölle bis zum Himmel Band 2, 299-8. Solche Sonnenallalle, so heißt es im großen Johannesevangelium Band 6, 245-3, haben in einer endlosen Tiefe eine allerungeheuerst große Urzentralsonne, in Klammern, die auch Haupt- oder Urmittelsonne genannt wird. Ein solches Weltensystem wollen wir eine Weltenhülsenglobe nennen, weil alle diese Allalle nach allen Richtungen um die Urzentralsonne kreisend eine unermesslich große Kugel darstellen und infolge ihrer notwendig nahezu gedankenschnellen Bewegung in einer für euch nicht messbaren Tiefe und Ferne eine Art Hülse bilden. In Klammern, Großes Johannesevangelium, Band 6, 245-8. Fraget aber nicht nach der Größe und Länge des Durchmessers einer Hülsenglobe, denn von den Menschen dürfte schwerlich eine Zahl ausgedacht werden, mit der man die Entfernung hinreichend ausdrücken könnte. Klammern, Großes Johannesevangelium, Band 6, 245-13. Aber eine solche Hülsenglobe ist eigentlich nur ein einziger Punkt in meinem großen Schöpfungsraum. Im selben Band 245-14. Im endlos großen Schöpfungsraum gibt es solche Hülsengloben zahllos viele, die alle nach meiner Ordnung in der Gesamtumfassung ganz genau einen vollkommenen Menschen darstellen. Wie ungeheuer groß muss also der kosmische Mensch sein, wenn schon eine Hülsenglobe so endlos groß ist und noch äonenmal äonenmale größer die Entfernung von einer Hülsenglobe zur anderen? Wiederum im selben Band 245-16-17. Die Frage der Ausdehnung des Weltraumes hat die Astronomen stets beschäftigt und zu verschiedenen Theorien geführt, mit denen wir uns hier nicht im Einzelnen befassen wollen. Was liegt außerhalb des Weltalls? Fragt der Astronom Dr. Karl Schaifers von der Sternwarte Heidelberg. Er hält diese Frage für paradox, weil, wie er schreibt, sich solche Fragen prinzipiell nicht mehr beantworten lassen. Lorber gibt auf diese Frage folgende Antwort. Außerhalb dieses Weltenmenschen geht nach allen Richtungen der freie Ätherraum ewig fort, den dieser Mensch in einem für eure Begriffe wahrhaft endlos großen Kreise, durch meinen Willen getrieben, mit für euch unbegreiflicher Schnelligkeit durchfliegt, und das wegen des Nährstoffes aus dem endlosen Äthermeer, das er gewissermaßen wie ein Fisch durchschwimmt. In Klammern, Großes Johannesevangelium, Band 6, 245-19. Niemand außer Gott fasst des ewigen Raumes Unendlichkeit. Selbst die größten und vollkommensten Engel fassen des Raumes ewige Tiefe nicht. Im selben Band 56-9. Die Kosmologen bestreiten nicht, dass die menschliche Fassungskraft die Unendlichkeit des Raumes nicht zu begreifen vermag. So schreibt der Astronom Dr. Heinrich Faust, dass die Welt keineswegs so gebaut sein muss, dass unser kleines Gehirn sie versteht. Was haben nun heute die Astronomen zu dem von Lorber geschilderten stufenweisen Aufbau des Kosmos im Einzelnen zu sagen? Lorber führt als unterste Stufe die Sonnengebiete an. Nach seiner Terminologie entspricht ein Sonnengebiet einer Galaxis. Gemäß der Aussage Lorbers gibt es große und kleine Sonnengebiete. Klammern, von der Hölle bis zum Himmel, Band 2, 298-4. Der angesehene schweizerische Astronom Zwicky an der Sternwarte Mount Palomar in Kalifornien hat die Verteilung der Galaxien im Weltall, Klammern, das heißt nach Lorber in unserer Hülsenglobe, der Verfasser, systematisch untersucht und dabei festgestellt, dass es jede Art Sternansammlungen gibt, vom Kugelsternhaufen und den Zwerggalaxien bis zu den riesigen Spiralnebeln aus vielen Milliarden Sonnen und bis kleine und große Galaxien. Auch Ducrot weist darauf hin, dass der Herdencharakter der Galaxien keine Täuschung ist. Die Verteilung zu Gruppierungen, so folgert Ducrot, gehorchte nicht dem Zufall, sondern einem Gesetz. Das spontane Auftreten von Ordnung ist einfach nicht vorstellbar. Der Physiker weiß heute, so stellt Ducrot fest, dass der vollkommene Zufall nicht existiert. Professor Alfven, Stockholm, spricht in seinem Buch Kosmologie und Antimaterie von galaktischen Übersystemen, sogenannten Metagalaxien, und Charlier nimmt in seiner Schrift Modell des Universums sogar die Systeme gleichlautend mit Lorber in vierfach gesteigerter Stufe an. Nach P. von der Osten-Sacken liegt zum Beispiel im Sternbild Jungfrau ein sehr großer Haufen Galaxien. Man schätzt die in ihm enthaltenen Galaxien auf etwa 3000. Im großen Wagen befindet sich, 650 Millionen Lichtjahre entfernt, ein kleiner Haufen mit etwa 300 Galaxien. In seiner Schrift Gott, Mensch, Universum schreibt der französische Wissenschaftler Bivor de la Sodée hierzu: Die Galaxien sind in Gruppen und Haufen geordnet. In Bild der Wissenschaft, Ausgabe 7, 1980, wird festgestellt: Unsere Galaxie gehört zur lokalen Gruppe, die sich aus 2 bis 3 Dutzend Galaxien zusammensetzt. Das Spektrum von Anhäufungen erstreckt sich bis zu Tausenden von Mitgliedern. Es gibt sogar Anzeichen, dass die hierarchische Ordnung der Welt weitergeht. Galaxienhaufen können wiederum zu Superhaufen zusammengefasst werden. Die Gesamtzahl der Galaxien wird nach Angaben von Pascal Jordan heute auf 10 Milliarden geschätzt. Das sind Zahlen, vor denen die Vorstellungskraft kapitulieren muss. Dabei handelt es sich aber nach den Angaben Lorbers nur um Galaxien unserer Hülsenglobe. Zahlreiche Astronomen haben längst geahnt, dass es darüber hinaus noch weitere Universen gibt. Im Jahre 1963 berichtete die Naturwissenschaftliche Rundschau, dass der Physiker P. L. Brown in der englischen Zeitschrift Nature die Hypothese von einer unendlich großen Zahl von Universen aufgestellt habe, was den Angaben Lorbers von unzählbaren Hülsengloben gleichkommt. Nach Brown kann jedes Teilgebiet des Kosmos als Elektron eines nächsthöheren angesehen werden, ohne dass irgendwelche Widersprüche zu den geltenden Gesetzen der theoretischen Physik entstehen. Im Jahre 1969 gab der Präsident der Internationalen Astronomischen Union, Professor Heckman, Santiago, zu bedenken, dass es dem Menschen nicht gegeben sei, das Ganze der Welt zu verstehen, dass sich immer nur Teilbereiche durchdringen ließen. Er sprach vom mit astronomischen Methoden überschaubaren Teil des Universums. Lorber hat den zitierten Kundgaben noch Folgendes hinzugefügt: Jeder solche Komplex von Sonnen- und Weltuniversen, die sich in weitesten Kreisen um eine Urmittelsonne bewegen, ist in tiefer Ferne von all den Sonnenuniversen mit einer festen Hülse umfangen, durch die kein materielles Wesen dringen kann. Diese Hülse besteht aus einer diamantartigen, durchsichtigen Materie, und ist nach innen höchst spiegelglatt. Alles Licht nun, das von den zahllos vielen Sonnen hinausgeht und von keiner Erde noch Sonne aufgefangen wird, wird dann von dieser Hülse aufgefangen und wieder zurückgeworfen. In Klammern, von der Hölle bis zum Himmel, Band 2, 300-6.